Heute ist ja der zweite Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Und dazu ist uns in der sechsten Reihe die Epistel gegeben aus dem Hebräerbrief. Und dort sind es Verse aus dem 12. Kapitel von Vers 12 ab. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jaget dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sehe darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und die Gemeinde dadurch befleckt werde. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisset ja, dass er hernach, da er den Segen erben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet als Abels Blut. Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Amen. Was fällt an den Christen auf, liebe Gemeinde? Graham Greene, der englische Erzähler, Journalist und Filmkritiker, beschreibt es so: Sie kommen im Kinderwagen in die Kirche, wenn sie getauft werden, im Auto, wenn sie heiraten, im Leichenwagen, wenn sie beerdigt werden. Die übrige Zeit ist frei von Gott und seine Einladung durch sein Wort und Gottesdienst interessieren sie nicht mehr. Für Green ist also die Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit ein wichtiges Merkmal der Christen. Was fällt an den Christen auf? Sarvapalli Radhakrishnan, der englische Wissenschaftler, Philosoph und Politiker, beantwortet es so: Christen sind ganz gewöhnliche Leute mit außergewöhnlichen Ansprüchen. Für Radhakrishnan ist also die Selbstüberschätzung und die Angeberei ein wichtiges Merkmal der Christen. Was fällt an den Christen auf? Bert Brecht, der deutsche Dichter, Lyriker und Satiriker, besingt es so: Christen warten auf des Weibs Sohn und das wird sein am Sankt-Nimmerleins-Tag. Für Brecht ist also das Warten und Träumen das christliche Merkmal überhaupt. Was fällt an den Christen auf? Was fällt Ihnen an den Christen auf? Fragen wir lieber Plinius. Plinius, den römischen Gouverneur, Statthalter und Zeitgenosse des Hebräerbriefes. In seinem berühmt gewordenen Antwortschreiben an Kaiser Trajan, der wissen wollte, was denn diese Christen seien, schreibt er: Leute sind es, die regelmäßig an einem bestimmten Tag zusammenkommen, Christus die Ehre geben und danach wieder nach Hause gehen, um wiederzukommen. Für Plinius ist also das gemeinsame Singen, Beten und Hören, kurz gesagt der Sonntagsgottesdienst, das wichtige Merkmal der Christen. Dass er damit nicht oberflächlich recherchiert oder Äußerlichkeiten aufgesessen ist, beweist die Selbstdarstellung der Christen des karthagischen Rechtsanwalts Tertullian in seiner Schrift Apologeticum aus dem Jahre 194, heißt es, schreibt dieser Rechtsanwalt: Wir kommen zusammen zu inniger Gemeinschaft, um Gott gleichsam in geschlossenem Trupp Gott zu ehren. Liebe Freunde, der Sonntagsgottesdienst fiel bei den ersten Christen auf. Die Zusammenkunft der Getauften war ein wesentliches Merkmal. Die Gemeinschaft der Heiligen machte Schlagzeilen. Sie wussten noch, dass man in seiner Privatwohnung, in seinen vier Wänden, alles Mögliche tun kann. Kaffee trinken, Zeitung lesen, Patiencen legen, aber keinen Glauben leben. Christen sind keine frommen Privatiers. Sie wussten noch, dass man in seinem Blumenbeet alles Mögliche pflanzen kann. Salatstücke, Beersträucher, Zwiebel, aber keinen Glauben züchten. Christen sind keine frommen Schrebergärtner. Sie wussten noch, dass man in seinem Buffet alles Mögliche sammeln kann. Tassen und Vasen und Traubibeln, aber keinen Glauben. Christen sind keine frommen Archivare. Ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben. So haben diese ersten Christen gesungen und wir tun gut daran, es ihnen nachzusingen. Denn nach dem Hebräerbrief sind Christen Wanderer, ganz einfach Wanderer, die auf den Ruf ihres Herrn hin aufgebrochen sind. Mit Sack und Pack sind sie unterwegs, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, Marschierer auf Befehl. Das Ziel, die Gottesstadt, steht ihnen vor Augen. Und damit nun alle ans Ziel kommen, damit keiner unterwegs verloren gehe, deshalb hat dieser Herr zwischen dem Anfang und Endpunkt Ruhepunkte eingerichtet, die eine Rast erlauben, die eine Orientierung ermöglichen und die eine Aussicht erschließen. Solche Rastpunkte müssen wieder auffallen. Solche Orientierungspunkte müssen wieder zum wesentlichen Merkmal werden. Solche Aussichtspunkte müssen Schlagzeilen machen. Ganz einfach deshalb, weil wir sie alle miteinander bitter nötig haben. Dieser Text lädt uns nämlich ein, diese Punkte näher anzuschauen. Zum Ersten diesen Rastpunkt. Der Rastpunkt hat etwas Erquickendes. Erinnern wir uns an eine Wanderung im Frühjahr oder Sommer auf der Alb im Schwarzwald oder im Allgäu. In der Frühe des Tages zog man voller Vorfreude los. Der Himmel war wolkenlos und die Erde ausgebreitet wie ein Teppich. Im Frühzau zu Berge, wir ziehen Falera. Die ersten Kilometer schienen wie ein Spaziergang. Mit Schwung wurden die Hügel genommen. Das Marschieren war ein einziges Vergnügen. Und dann? Und dann kletterte die Sonne über die Bäume. Und dann stiegen die Temperaturen immer höher. Und dann machte die Hitze zu schaffen. Die einen fielen mit brennenden Füßen zurück. Die anderen zogen mit schwankenden Knien über die Strecke. Und die Dritten griffen mit müden Händen nach den Stöcken. Die Wanderlust war einer Wanderlast gewichen. Welches Aufatmen aber ging durch die Reihen, wenn an einer Weggabelung mit Hütte und Bänken der Rastpunkt erreicht war. Rucksäcke wurden abgelegt, Taschen wurden weggelegt, Füße wurden hochgelegt. Verschnaufen konnte man, Atem holen, Kraft tanken, Mut gewinnen, einfach Pause machen. Was für ein Geschenk! Und liebe Freunde, das will der Gottesdienst auch sein. Erinnern wir uns an die Wanderung unseres Lebens. Mit 17 oder 21 oder 25 zog man voller Vorfreude los. Der Himmel voller Bassgeigen und die Erde voller Blüten. Was noch frisch und jungen Jahren geht jetzt auf Wanderschaft. Die ersten Berufs- oder Ehejahre waren wie ein Spaziergang. Die Schwierigkeiten wurden im Schwung genommen. Das Leben war doch ein einziges Vergnügen. Und dann? Und dann kletterten die Ängste über den Horizont. Und dann stiegen die Sorgen immer höher. Die Hitze des Tages machte zu schaffen. Die einen haben nicht nur brennende Füße, sondern auch brennende Augen. Die einen haben nicht nur schwache Knie, sondern auch einen gebeugten Rücken. Und die einen haben nicht nur müde Hände, sondern auch ein müdes Herz. Die Lebens- und Glaubenslust ist der Lebens- und Glaubenslast gewichen. Liebe Freunde, welches Aufatmen müsste eigentlich durch unsere Reihen gehen, wenn an einem Sonntag so mit Kirche und Bänken oder Saal und Stühlen der Rastpunkt erreicht ist. Ängste werden abgelegt, weil dieser Wanderführer die Verheißung wahrmacht: ich habe meinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sorgen werden abgelegt, weil dieser Wanderführer uns die Parole gibt: sorget nicht für den anderen Morgen, sorget nicht für den anderen Tag. Schulden, Sünde wird hochgelegt, ganz hoch bis ans Kreuz, weil er sie dort tilgen will. Wer in aller Welt hat diesen Sonntagsgottesdienst zu einer lästigen Pflichtübung heruntergewirtschaftet? Wer unter blauem Himmel hat die Zusammenkunft seiner Leute zur leidigen Winkelmesse herunterdegradiert? Wer auf Gottes Erdboden hat eigentlich diesen Gottesdienst, diese Gemeinschaft der Heiligen zu Zirkeln der Scheinheiligen verkommen lassen? Stärkt die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen. Er stellt uns wieder auf die Füße. Er zeigt uns doch die Bahn. Verschnaufen nach der Hitze einer ganzen Woche. Kraft tanken für die ganzen neuen Tage, die vor uns liegen. Einfach Pause machen, Atem holen, durchziehen. Rastpunkt ist, Freunde, Rastpunkt. Und das andere, was hier steht, Orientierungspunkt. Der Orientierungspunkt hat etwas Weiterführendes. Niemand wird jetzt seine Sachen packen, jedem die Hand schütteln und sich in die Büsche verdrücken, weil ihm etwas Besseres eingefallen ist. Orientierungspunkt ist ja nicht Schlusspunkt, sondern Doppelpunkt. Der Marsch wird fortgesetzt. Die Wanderung hat eine weitere Etappe. Es geht weiter. Nur wohin? Immer der Nase nach ist ein schlechter Rat. Deshalb werden Karten entfaltet, Bücher aufgeschlagen und Erfahrungen ausgetauscht. Bald ist das Zeichen klar, mit dem der Weg ausgeschildert ist. Und es wird dafür sorgen, dass man nicht auf einem Holzweg im Dickicht oder auf einem Feldweg im Acker landen wird, sondern auf einem Mittel- oder West- oder Ostweg in der richtigen Richtung bleibt. Wanderer sind orientierte Leute und Christen auch. Der Weg wird fortgesetzt, auch wenn manche festsitzen, so wie dieser Esau, der wegen einer Linsensuppe, die ihm in die Nase gestochen hat, seine Wanderschuhe an den Nagel hängte. Was sticht uns alles in die Nase? Jeder muss dann die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Die Wanderung hat eine weitere Etappe. Auch wenn manche französisch Abschied nehmen und sich seitwärts in die Büsche schlagen. Doch es tut schon weh, wenn der eine oder andere, der jeden Sonntag hier war, plötzlich nicht mehr auftaucht. Es tut schon weh, aber es geht weiter. Und die aufgeschlagene Bibel zeigt das Zeichen, mit dem der Weg ausgeschildert ist. Ein Längsstreifen und ein Querstreifen. Und das Kreuz, das so entsteht, zeigt in Richtung Frieden und Heiligung. Das ist unser Weg, der Weg des Friedens und der Heiligung. Wenn nämlich die Vertikale stimmt, die Verbindung zwischen Gott und Mensch, nämlich die Heiligung, dann muss auch die Verbindung zwischen Mensch und Mensch stimmen, nämlich der Friede. Eins wird es ohne das andere nicht geben, aber eins darf auch ohne das andere nicht sein. Friede und Heiligung ist hier unauflöslich miteinander verkettet. Friede und Heiligung gibt es nicht jeweils allein. Und das heißt, wer im Frieden mit Gott lebt, der muss auch im Frieden mit seiner Frau und seinen Kindern leben. Und wer im Gebet mit Gott redet, der muss auch mit seinen Nachbarn und Kollegen reden. Und wer am Sonntag in Gemeinschaft mit diesem Herrn lebt, der muss auch mit sehr schwierigen Zeitgenossen in Gemeinschaft leben können. Jesus Christus, der am Kreuze hing, hat Friede und Heiligung nicht nur vorgelebt, sondern auch ermöglicht. Es gibt die Möglichkeit, dies wieder zu tun. Deshalb, der Kreuzweg geht nicht ins Dickicht der Schuld und Sünde. Dieser Kreuzweg führt uns nicht auf den Acker zum Arbeiten und Wuhlen und Buckeln. Dieser Kreuzweg ist die Directissima, der Direktweg zum Ziel. Keiner muss planlos durch die Tage hasten. Keiner muss orientierungslos durch sein Leben gehen. Jeder heute Morgen ist wieder eingeladen, sich aufzurichten und auszurichten auf den Weg des Friedens und der Heiligung. Und jeder sehe zu, dass er diese Chance, dass er diese Möglichkeit mehr, dass er diese Gnade nicht versäume. Orientierungspunkt ist Gottesdienst. Und auch dies Dritte, nämlich Aussichtspunkt. Der Aussichtspunkt hat etwas Verlockendes. Er gibt den Blick frei. Vorher sah man nur bis zum Waldrand, zum Hügel oder bis zur Hecke. Und jetzt auf einmal reißt der Horizont auf und vor einem liegt bei der Wanderung ein herrliches Panorama. Vorne ein Tal, in der Mitte ein Fluss und ganz hinten jener Berg, der als Zielpunkt der Wanderung gedacht ist. In der klaren Luft ist er genau auszumachen. Die Sonne liegt auf seinem Gipfel und er grüßt freundlich herüber. Nur noch wenige Stunden, dann ist man dort. Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann hat man gewonnen. Dann hat man es geschafft. Die Aussicht aufs Ziel mobilisiert neue Kräfte. Verstehen Sie jetzt, wenn der Apostel hier vom heiligen Berge Zion spricht? Verstehen Sie jetzt, wenn der Apostel hier uns eine Aussicht aufreißt? Verstehen Sie jetzt, wenn er uns dieses großartige Panorama vor Augen aufleuchten lässt? In der klaren Luft der Ewigkeit ist alles deutlich auszumachen. Die Heiligen, die Gerechten, die schon ans Ziel gekommen sind, die hier schon gestorben und dort sind und über dem allem dieser Richtergott und sein Mittler, Jesus Christus. Oh, wär ich da, oh, stünd ich schon, oh, großer Gott vor deinem Thron und trüge deine Palmen. Das ist die Sehnsucht der Christen. Sicher, es geht noch in manche Täler hinab. Aber, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ganz bestimmt geht es noch durch Ströme hindurch. Aber wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen können. Sicher geht es noch manche Steigungen hinauf, vielleicht morgen und übermorgen schon. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie wandeln und nicht müde und nicht matt werden. Die Aussicht aufs letzte Ziel mobilisiert die letzten Kräfte. Den Aussichtspunkt brauchen wir. Und den Orientierungspunkt auch. Und den Rastpunkt dazu. Noch wird er uns jede Woche angeboten. Noch. Gott sei Dank. Amen.